Medien der Genauigkeit. Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 6, in der erzählt wird, warum sich zwei Forscher mit dem Problem der Genauigkeit in der Literatur und beim Schreiben beschäftigen, mitsamt einem genaueren Einblick in das Projekt Sofortkorrekturen, bei dem untersucht wird, warum Schriftsteller sich beim Schreiben selber korrigieren. Mit dem Germanisten Lukas Knirzinger, mit Pascal Noirjean, ebenfalls Germanist, und mit Alexander Honnold, Professor für Neue Deutsche Literatur, alle drei an der Universität Basel. Pascal Noirjean und Lukas Knirzinger, was hat euch denn motiviert, euch jetzt spezifisch mit dieser Genauigkeit auseinanderzusetzen?
Nun, für mich war das Reizvolle an diesem Thema gerade, dass der Zusammenhang zwischen Literatur und Genauigkeit nicht so offensichtlich ist. Also mir hat sich das auch nicht unmittelbar erschlossen. Ich habe vorher über Uwe Jonsson, über perspektivisches Erzählen gearbeitet, aber ich fand das interessant, und zwar natürlich ausgehend von meinem spezifischen Teilthema der inszenierten Sofortkorrektur. Da die Genauigkeit dazuzunehmen, das heißt Genauigkeit aus einer Art, ich nenne das Spiegelbegriff, dazuzunehmen, das heißt, ich möchte herausfinden, wenn ich die textuellen Phänomene, die ich betrachte, am Begriff der Genauigkeit oder an verschiedenen Begriffen oder Praktiken der Genauigkeit spiegle oder auch von deren Gegensätzen, von Ungenauigkeit, Wahrheit und so weiter, Zufälligkeit, sehe ich da selbst etwas genauer. Also mir hilft das dann, auf einer Metaebene selbst die Texte genauer zu lesen, oder zumindest hoffe ich das, wenn ich den Begriff der Genauigkeit ins Spiel bringe, ohne dass sich das vielleicht auf jeder Textseite, die ich bearbeite, direkt anbietet.
Jetzt ist dein Thema sind ja die inszenierten Sofortkorrekturen. Ich frage jetzt mal einfach von außen gesehen, was bringt mir so eine Dissertation, so eine Arbeit? Was ist das erhoffte Ergebnis auch für dich?
Gut, wenn man fragt, was es bringt, kann man natürlich unterscheiden. Einerseits, was bringt es fachlich, also was bringt es vielleicht anderen Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern, oder breiter gesellschaftlich gefragt, was bringt das überhaupt? Da wird ja manchmal auch gefragt, was bringt Literaturwissenschaft überhaupt? Wozu Literatur oder dann auch noch Literaturwissenschaft, ist ja noch schlimmer eigentlich. Also die Literatur macht vielleicht ein Vergnügen, aber literaturwissenschaftliche Texte werden nicht sehr breit rezipiert, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Ich glaube aber doch, ohne jetzt da einen im großen Stil einen gesellschaftlichen Nutzen im engeren Sinne behaupten zu wollen, man kann das schon ganz gut in der Sprache, wie sie auch alltäglich gebraucht wird, verankern. Also da fange ich eigentlich auch an mit meiner Arbeit. Wo kommen Korrekturen vor? Das beginnt schon in der mündlichen Kommunikation, im alltäglichen Gespräch. Man sagt etwas, man muss irgendwie anfangen, man nimmt es wieder zurück oder es kommt eine Rückmeldung, man präzisiert noch einmal, da kommt die Genauigkeit hinzu. Also es hat schon etwas mit unserer Lebenswelt oder wie sollte ich sagen, mit unserer Kommunikationswelt, unseren Kommunikationswelten zu tun, wenn man sich dafür interessiert.
Danke. Lukas Knirzinger, an dich dieselbe Frage. Beschäftigung mit dem Dokumentarischen in der Literatur, was ist da der Reiz und was ist die Absicht?
Ja, der Reiz ist, glaube ich, zunächst mal, dass diese Frage des Dokumentarischen nicht nur in der Literatur eine Rolle spielt. Also wir kennen natürlich Dokumentarfilme, Dokumentarfotografie, etwas, was sehr en vogue ist. Und jeder schaut ja mittlerweile auf Netflix sich irgendwelche Dokumentationen gerne an und so weiter. Was für das Literarische eine besondere Rolle spielt, glaube ich, dass man hier ein bisschen die Frühformen des Dokumentarischen, wie wir es heute kennen, auch nachzeichnen kann. Also aus dem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts zurückgehen auf die Frage, was sind eigentlich Dokumente in der Kunst und in der Literatur im Spezifischen und wieso werden Dokumente überhaupt gesammelt, geordnet und auch wieder publiziert. Und ich denke, das ist eine Frage, die über den Bereich der Literatur hinaus sehr, sehr wichtig ist, weil wir alle das in der einen oder anderen Form auch heute konsumieren quasi. Ja.
Gibt es da eine These von dir, warum heute dieses Dokumentarische wieder so en vogue ist?
Ja, eine allgemeine These würde ich da jetzt nicht verfassen wollen, weil da auch wieder ganz unterschiedliche Medien und Techniken und auch kulturelle Hintergründe im Spiel sind. Aber man kann natürlich, was so ein bisschen die allgemeine These ist, so einen gewissen Realitätshunger konstatieren. Also das Authentische, das Wirkliche, das Unverstellte, das uns nahegebracht wird, das ist sehr, sehr, auch in Social Media natürlich und all diesen Kanälen, die wir heute benutzen, ist das so etwas, was auch mit ganz, ganz künstlichen Methoden produziert wird und wofür es eine Rezeption gibt. Aber eine ganz allgemeine These da zu formulieren, wäre jetzt etwas gewagt.
Also gewissermaßen die Kehrseite von Fake News, dieser Versuch, sich eben auch immer wieder rückzuversichern auf das, was möglicherweise wahr ist.
Naja, das ist ein sehr heikler Punkt. Fake News sind natürlich auch, die gebärden sich ja als faktisch, als dokumentarisch in gewissem Sinne, mit alternativen Fakten. Und das ist ein sehr, sehr dünnes Eis.
Das ist das Problem, dass wir in der Literaturwissenschaft eigentlich nicht Fake News von News unterscheiden können. Also im Grunde genommen ist diese ganze, der Trumpismus, eine etwas entlaufene Mutation von Deconstruction, dass man sagt, naja, es ist alles ein Diskurseffekt und vom Schiff aus kann ich nicht sehen, was ich, also nehmen wir, was weiß ich, Daniel Defoe, das Tagebuch des schiffbrüchigen Robinson, das ist ein 1a-Tagebuchtext. Es ist für den Literaturwissenschaftler, die Literaturwissenschaftlerin, völlig egal und auch von der Lektüre her nicht zu erkennen, ob das ein Schiffbrüchiger verfasst hat oder ob das Erfindung ist. Also im einen Fall wäre es Fake News. Und es ist zunächst als authentisches Schiffstagebuch wahrgenommen worden, dann war der Skandal groß, als man gesehen hat, das ist es doch nicht. Da müsste man von der Literaturwissenschaft aus sagen, der Text funktioniert so oder so gleich. Und das ist textextern sozusagen, unser Blick auf Wirklichkeit, ob da Fakten dahinter sind oder nicht, das ist durchaus wichtig. Aber an der Stelle ist Literaturwissenschaft ein bisschen farbenblind, muss man sagen. Das ist nicht ihre Kernaufgabe zu sagen, welche Texte die Welt komplett richtig abbilden, also das sogenannte Jagd nach dem Authentischen gewissermaßen. Da können wir eigentlich nicht mithalten.
Ja, ich möchte jetzt gerne auf diese Sofortkorrekturen kommen. Pascal Noirjean, worum geht es denn ganz konkret in diesem Projekt? Du hast dich ja mit Texten auseinandergesetzt, mit literarischen Texten und gefragt, wo in diesen Texten korrigiert sich der Autor, die Autorin, wo korrigieren die sich ständig im Text selber?
Genau, und zwar habe ich mich in erster Linie mit drei Autoren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, mit Robert Walser, Franz Kafka und Robert Musil. Und um das Thema vielleicht etwas einzuführen, kann ich einfach mit dem Begriff anfangen. Also inszenierte Sofortkorrektur, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was es etwa bedeutet, aber das liegt vielleicht auch nicht so nah. Also es ist nicht etwas, das man in der Zeitung liest, so als Begriff. Und da kann ich vielleicht, ich bin schon auf die mündliche Kommunikation eingegangen, damit kann man anfangen. Also ich habe gesagt, wir korrigieren uns selbst, wir korrigieren andere, es finden ständig Korrekturen statt, vielleicht ohne, dass wir selber das überhaupt mitbekommen. Aber wenn man darauf achtet, also auch wenn man in der alltäglichen Kommunikation darauf achtet, wird man feststellen, dass da durchaus viele Korrekturen vorkommen. Und das Interessante für mich jetzt auf mein Thema hin, besteht darin, dass bei diesen Korrekturen dann nicht nur das Ergebnis wichtig ist. Also wir korrigieren uns nicht zum Spaß ein bisschen, um mal was Falsches zu sagen und dann irgendwann das Richtige, dann ginge es einfacher und schneller, sondern es ist der ganze Weg irgendwie wichtig. Es ist auch eine Bewegung, um die Genauigkeit wieder hereinzunehmen, der Präzisierung, der wechselseitigen und auch Selbstpräzisierung. Also da haben wir mal die Korrekturen und vor allem dann in meinem Projekt mit der Wendung als oder mit der Ausprägung als Selbstkorrektur.
Selbstkorrektur, weil der Autor sich selber korrigiert.
Ganz genau, ja.
Und jetzt sind das ja aber inszenierte Selbstkorrekturen. Was ist denn das Element der Inszenierung hier?
Inszenierung bedeutet konkret, da muss ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen, und zwar, ich sage ja sofort Korrekturen, und das ist ein Begriff aus der Editionsphilologie. Da geht es dann aber nicht um Inszenierung, da werden normalerweise Manuskripte und dergleichen angeschaut aus dem Nachlass, das muss alles irgendwie verarbeitet werden, Alexander Honnold hat auch schon darüber gesprochen, da muss interpretiert werden, da muss genau entziffert werden, das ist auch eine sehr genaue, diffizile Arbeit. Und da finden natürlich ständig Korrekturen statt, denen man irgendwie entsprechen muss dann in der Herausgabe solcher Schriften. Das ist aber nicht inszeniert, weil da gerade keiner zuschauen soll, es sei denn, die Autorin oder der Autor hätte das schon selbst publiziert oder hätte das der Öffentlichkeit vorgelegt. Aber wenn es später irgendwann geschieht, dann ist das nicht als Inszenierung gedacht, sondern es findet im Verborgenen in der Werkstatt eigentlich des Schreibens statt. Mich interessieren nun aber die Korrekturen, die nicht im Verborgenen stattfinden, sondern ganz dezidiert vor den Augen der Leserinnen und Leser. Das heißt, wenn ich in einem fertigen, zu Lebzeiten der Autorin oder des Autors publizierten Text, einem sogenannten autorisierten Text, immer noch Korrekturen finde. Und zwar sind das dann normalerweise anders als im Manuskript nicht Streichungen in dem Sinne, sondern so performative Manöver, dass etwas gesagt wird und dann heißt es plötzlich, beispielsweise bei Robert Walser, da kommt das sehr oft vor, das stimmt gar nicht, das kann man nicht so sagen, das ist zu einseitig, man müsste anders ansetzen und dann kommt nochmal etwas anderes. Also wir haben diese Korrekturstruktur, da wird etwas, ein Textteil wird entwertet und durch etwas anderes ersetzt normalerweise. Aber sicherlich wird ein Fehler oder eine Unvollständigkeit, eine Ungenauigkeit vielleicht ausgewiesen. Und da interessiert es mich, warum das überhaupt im Text steht. Das ist ja nicht, das erschließt sich nicht so ohne weiteres. Also warum steht nicht nur das Richtige da? Wenn es um Genauigkeit geht zum Beispiel, könnte man das andere weglassen, das Falsche weglassen und nur das Richtige sagen. Das ist aber nicht so. Und da frage ich mich, hat ein Autor wie Robert Walser das einfach irgendwie vergessen, und zwar immer wieder in unzähligen Texten, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich gehe davon aus, dass literarisches Schreiben auch etwas damit zu tun hat, es mit irgendetwas besonders genau zu nehmen.
Und vielleicht wäre das jetzt der Moment, um mal ein Beispiel vorzulesen. Wie tönt denn das, diese inszenierte Selbstkorrektur?
Gut, ich kann ein Beispiel bringen von dem schon genannten Robert Walser. Und zwar würde ich ein kurzes Zitat vorlesen aus dem frühen Roman Geschwister Tanner. Der ist 1907 erschienen. Und ich lese einfach einmal vor. Das fängt an mitten im Satz. Und Simon nahm sich im Stillen vor, nur noch Fehler zu begehen. Nein, nicht gerade ausschließlich, denn das würde ihn zum Tölpel gestempelt haben, aber regelmäßig kleinere Versehen schön beabsichtigt, um den Genuss zu haben, eine empfindliche und an Ordnung gewöhnte Dame entrüstet zu sehen. Entrüstung, nein, nicht gerade Entrüstung, sondern mehr ein Fragen, ein Staunen über seine, Simons, Ungeschicklichkeit. Man hat es vielleicht gehört, da kommen zwei inszenierte Sofortkorrekturen vor. Also zweimal wird etwas gesagt und gleich wieder zurückgenommen, aber es steht halt doch im Text.
Und deutlich markiert mit einem Nein. Also der Autor, Robert Walser, nimmt sich selber in diesem Nein jedes Mal wieder zurück und setzt neu an.
Ganz genau. Also es ist deutlich als Korrektur markiert. Deshalb habe ich auch das Zitat gewählt. Es ist sehr deutlich erkennbar. Das ist nicht immer so einfach. Manchmal sind es Signale, da kommt plötzlich was Neues, das widerspricht dem Vorangegangenen. Dann muss man schauen, gibt es da Signale, kann man das als Korrektur bezeichnen und so weiter. Hier ist es ziemlich deutlich. Nein, es ist nicht das, was ich soeben gesagt habe, sondern etwas anderes. Aber es ist natürlich auch das, was zuerst genannt worden ist. Also wenn ich das zweite Beispiel nochmal anschaue, Entrüstung, nein, nicht gerade Entrüstung, sondern mehr ein Fragen, ein Staunen. Da bleibt die Entrüstung doch stehen, und zwar nicht nur im Text, sondern auch im Gedächtnis der Leserin oder des Lesers oder in meinem Gedächtnis in dem Fall. Das heißt, ich muss damit irgendwas machen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, lasse ich weg, gilt nicht, sondern es wird etwas entfaltet. Und das ist für mich dann, um wieder auf die Genauigkeit zu kommen, auch wieder ein Prozess der Ergänzung und damit der Präzisierung. Das heißt, es wird etwas aufgefaltet, es werden verschiedene Aspekte genannt, Man kann schon Entrüstung sagen, aber so ganz stimmt es dann doch nicht. Und dann muss man nochmal neu ansetzen.
Was passiert mit mir als Leser oder als Leserin, wenn ich so etwas lese in meiner Vorstellung von Welt?
Ja, das ist eine schöne Frage. Da habe ich natürlich als Literaturwissenschaftler das Problem, dass ich immer der einzige Leser bin, den ich beobachten kann. Natürlich kann ich dann nicht für jede Leserin, jeden Leser sagen, was das auslöst. Aber was ich tun kann, ist, man nennt das Wirkungsästhetik, das heißt, ich kann schauen, was der Text für Parameter setzt, also innerhalb welchem Rahmen ich Entscheidungen treffen kann. Und das ist bei einem Autor wie Walser sehr wichtig. Also da bleibt etwas im Wagen, es bleibt etwas offen. Das ist so ein Zitat wie das, das ich gebracht habe, ist interpretationsbedürftig. Da muss ich mich als Leser dazu verhalten. Das heißt, das kann ich vielleicht allgemein sagen. Als Leserin oder Leser kann man dann nicht mehr passiv bleiben. Ein Autor wie Walser lädt immer wieder zum, ja, man kann nicht sagen mitschreiben, aber sicher zum Mitdenken und zum Mitkonstituieren des Texts ein, indem man sich einfach zu solchen Stellen irgendwie verhalten muss. Das kann man nicht so, also man kann es Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, aber dann fängt man mit dem Text nicht viel an und es macht auch keinen Spaß.
Vielleicht zu der Stelle noch, wenn das noch reinpasst, das sind so kleine Stolperer beim Lesen. Man hat ein Manöver, etwas wird gesagt und dann wird es korrigiert und dann denkt man, er hätte doch das dann gleich richtig schreiben und das andere einfach dann weglassen können. Dann kommt es nach anderthalb Sätzen nochmal, wieder so ein Manöver der Verbesserung oder Ersetzung des Ausdrucks, der davor steht. Und mit diesem Stolpern in der Lektüre fängt man dann an zu gucken, hat das vielleicht einen tieferen Sinn? Und dann sieht man in diesem Fall, wird über eine Figur gesprochen, die sich vornimmt, Fehler zu begehen. Das heißt, da ist der Rückschluss dann von der Figur auf den Autor. Vielleicht nimmt sich auch ein Autor hier vor, Fehler zu begehen. Weil man sowieso Fehler begeht, ist es besser, man begeht die Fehler sozusagen absichtlich und kann sie dann gleich ausstolpern. Also wenn ich nicht einfach normal laufe, sondern Stolpern zu meinem Gang erkläre, dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich korrigieren muss. Also das hat so ein bisschen was auch mit, es ist sehr trickreich auf mehreren Ebenen. Nicht einfach so ein bisschen, um möglichst kompliziert zu schreiben, sondern es ist eine Lebenshaltung, die da an dieser Korrektur zum Ausdruck kommt. Das sind bei Walser sind es oft diese kleinen Stellen, eben wo gestolpert wird. Man sieht, der gute Stolperer fällt nicht.
Eben, da gibt es auch Formen, wo eben nicht nur gestolpert wird, sondern wo immer wieder neu angesetzt wird, wo also die Erzählung selber ja mehrfach ansetzt und sich damit wie ein Stück weit immer wieder auch selber relativiert.
Ja, hier kann ich ein zweites Zitat bringen und vielleicht noch kurz dazu. Das zeigt auch, dass sich diese Korrekturen wirklich durch das ganze Werk von Robert Walser ziehen. Also nicht in jedem einzelnen Text, das nicht, aber in sehr, sehr vielen und von der Frühphase. Das war jetzt aus diesem Roman Geschwister Tanner von vorhin. Und jetzt habe ich den Anfang eines späten Texts von 1931. Der heißt, das ist ein ganz kurzes Prosastück und heißt Einmal erzählte einer. Ich lese kurz den Anfang vor. Ich wohnte eine Zeit lang, wie ich mich zu meiner Erheiterung erinnere, bei zwei Frauen, die ich übrigens erst später erwähnen will, indem ich meine Geschichte nicht mit etwas Erlesenem und Ausgezeichnetem beginnen möchte. Zunächst tritt ein Hund auf, den ich zwar lieber einstweilen noch ein bisschen aufsparen will, ähnlich wie es kleine Kinder mit Schmackhaftigkeiten tun, die sie vor Esslust nicht zu essen fähig sind. Ein Lakai? Doch nein, vorerst von etwas anderem. Nämlich davon, dass ich mir ziemlich lange einbildete, ich sei seriös und ehrsam wie kaum irgendeiner.
Ist ein komplizierter Einstieg in eine Geschichte und eigentlich, wenn man so zuhört, denkt man, ist das eine Verwirrung, aber dahinter steckt natürlich auch wieder eine Absicht.
Ja, und man kann sich auch fragen, ist das überhaupt eine Geschichte? Wird hier eine Geschichte erzählt? Und wenn man den Text fertig liest, das sind dann 2-3 Seiten, das ist eigentlich keine Geschichte. Also es wird keine Geschichte erzählt über diese zwei Frauen. Auch die meisten anderen Elemente, die hier genannt werden, spielen überhaupt keine Rolle mehr. Also es ist wirklich ein Spiel oder es geht in dieser Erzählung um das Erzählen. das wird recht deutlich. Das heißt, es wird erstmal so ein mündlicher Erzählton fingiert, den man natürlich nicht einfach so für bare Münze nehmen darf, als ob da jemand drauf los erzählte und dann fällt ihm immer mal wieder was anderes ein und deshalb wird es nichts, sondern da denke ich mir schon, dass etwas dahinter steht und dass da auch vielleicht konventionelle Erzählmuster, ja, wenn nicht kritisiert, so doch nicht mitvollzogen werden. Sie werden gezeigt, sie werden aber nicht, sie spielen sich nicht aus, sondern das Erzählen fällt sich immer wieder selbst ins Wort und verhindert sich eigentlich selbst, was beim späten Walser, das ist ein Zitat des späten Walser, auch ein wenig zum Problem wird. Es ist zwar durchaus ergiebig, diese Texte für mich jedenfalls, also sind die durchaus interessant zu lesen, aber Walser selbst hat bemerkt, dass er eigentlich auch gerne drauf los erzählt, dass er eigentlich gerne mehr Romane noch geschrieben hätte. Und es scheint mir fast, dass das verhindert wird durch diesen Korrekturapparat, der irgendwie außer Kontrolle gerät, der sich nicht mehr
auflöst in etwas oder ergießt in etwas.
Ja, also ich war versucht zu sagen, der sich nicht mehr beherrschen lässt, aber ich möchte auch nicht zu weit gehen. Ich möchte nicht die Prosa pathologisieren, sozusagen, als habe der Autor hier keine Kontrolle mehr über seinen Text. Ich glaube sehr wohl, dass Walser ganz bewusst ein poetologisches Spiel betreibt und hier aus dem, was ihm am nächsten liegt, das sind diese kurzen Prosastücke, das sind diese Einschübe und Kommentare und sich selbst ins Wort fallen und so weiter, dass er daraus poetisch Kapital schlägt, erzählerisch Kapital schlägt.
Poetologische Spielereien, Pascal Noirjean, und da nimmt mich natürlich Wunder, wann hat das angefangen in der Literaturgeschichte und in welchem Zusammenhang steht das auch? Wir kennen das ja auch aus anderen Wissensgebieten, also ich denke jetzt an die Physik beispielsweise mit der Quantenmechanik, mit der Relativitätstheorie, wo sich ja gefestigte Gedanken und Erzählmuster auch irgendwann mal aufgelöst haben. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, das kommt darauf an, was man mit dem Zusammenhang, was man unter dem Zusammenhang versteht. Man könnte hier individuelle Rezeptionsgeschichten nachzeichnen. Also bei Robert Walser vielleicht weniger, aber bei einem Robert Musil kann man durchaus sehen, dass er sich mit zeitgenössischen Strömungen, mit Mathematik, Physik und allem Möglichen beschäftigt hat. Das ist die eine Sache. Was mich viel mehr interessiert, ist, in welchem Kontext diese drei Autoren, mit denen ich mich beschäftige, darunter Robert Walser, schreiben. Um die Zeit der Jahrhundertwende, also Anfang des 20. Jahrhunderts, kommt vieles zusammen. Du hast die Physik erwähnt, da werden alte Gewissheiten, die für völlig unumstoßbar gegolten haben, plötzlich ungültig. Es kommen neue Theorien, die man kaum mehr nachvollziehen kann. Man könnte andere Bereiche nennen. In der Philosophie gibt es natürlich die strengen Logiker und Rationalisten, Sprachphilosophen. Da wird eigentlich die analytische Philosophie erfunden. Aber auf der anderen Seite die Lebensphilosophie, die sich nicht einem strengen Regime unterwerfen möchte, einem rationalistischen Regime. Oder wenn man an die Psychoanalyse denkt, also nicht einmal über sich selbst weiß man mehr ganz genau Bescheid. Und da ist natürlich dann die Frage, wie soll man erzählen, wie soll man überhaupt erzählen, geschweige denn genau erzählen, wenn man nicht mehr Bescheid weiß über die eigene Lebenswelt, über die Gesellschaft, über die immer komplexer, unübersichtlicher wird, über sich selbst, worüber soll man erzählen und wie soll man genau erzählen? Und in diesem Kontext glaube ich schon, dass man das, was ich als inszenierte Sofortkorrektur bezeichne, als eine Strategie, als eine Reaktion auf diese Gemengelage verstehen kann. Also wenn man schon nicht genau sagen kann, wie es ist, dann kann man immerhin doch versuchen, genau zu beschreiben, inwiefern man das nicht mehr versteht, wie es ist. Also wenn man genau die eigene Verwirrung abbilden kann, wenn verschwommene Zustände, Unklarheiten in die Texte eingehen, wenn, also im sogenannten, das kommt in dieser Zeit auf, dem sogenannten Bewusstseinsstrom, da ist es nicht, da geht es nicht so logisch konsistent zu, da könnte man sagen, es ist alles ungenau verschwommen, es ist unklar, aber es ist eben doch eine Form der Genauigkeit, wenn es einem solchen Autor gelingt, die eigene Überforderung oder die eigene Perspektive in dieser Zeit in einer Art einzufangen, dass das den Leserinnen und Lesern vermittelt werden kann.
Jetzt haben das aber nicht alle gemacht. nicht jeder Autor hat irgendwann mal, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, Anfang des 20. Jahrhunderts so zu schreiben begonnen. Da braucht es ja auch so etwas wie personale Voraussetzungen, damit so etwas passiert. Da braucht es eine bestimmte Haltung auch dem eigenen Schreiben gegenüber. Wie würdest du das formulieren?
Es ist sicher richtig, dass das nicht, also das ist, ich würde nicht behaupten, dass das plötzlich Anfang des 20. Jahrhunderts überall aufkommt. Also wenn ich jetzt, wenn ich mich mit Autoren wie Thomas Mann oder Franz Werfel beschäftigt hätte, ich weiß nicht, ob dort Korrekturen vorkommen, weil ich nicht darauf geachtet habe bei der Lektüre, aber da wäre ich zu ganz anderen Ergebnissen gekommen.
Also tatsächlich ist das die erste Studie, die systematisch dieses Stilmittel, der, also in der Rhetorik ist das Correctio eben der klassische Begriff, die das systematisch untersucht, welche Rolle spielt das in der Poetik der Moderne, jetzt an deutschsprachigen Autoren. Man sucht natürlich die, wo man besonders fündig wird. Und wie an Walzer vorgeführt, das ließe sich bei Kafka oder Musil ähnlich zeigen, ist das nicht irgendein Ausrutscher oder eine Laune, die irgendwo vorkommt, sondern das ist etwas, was die Autoren umtreibt, und es hat auch was damit zu tun, dass den Texten selber eine Unruhe mitgegeben wird. Da, also seid euch nicht zu sicher. Jeder Ausdruck, der schon dasteht, kann schnell noch geändert werden. Und dieses schnell noch ändern, um vielleicht etwas besser zu machen, vielleicht aber einfach auch nur anders, das hat auch was damit zu tun, mit nicht loslassen können. Ja, wenn man etwas in den Druck gibt, dann ist es weg, und die anderen lesen dann, was sie wollen an der Stelle. Aber wenn man diese Manöver, ja, ich korrigiere das jetzt nochmal, das sind die Autoren, die ihre Sachen nicht aus der Hand geben. Es gibt andere, eben das Thomas Mann oder Franz Werfel genannt, da war das dann irgendwann einfach gut und fertig und weg damit. Aber wenn man es nicht aus der Hand legen will, weil man denkt, es ist vielleicht an der Stelle etwas blöde oder so, und ich will keinen blöden Eindruck machen, also gehe ich nochmal ran. Das ist ein offenbar zunehmender Impuls in der Moderne. Ich meine, man könnte in Frankreich, der Proust etwa, der hat in den Druckfahnen seines berühmten Romans Anfangs à la recherche du temps perdu, hat er nochmal 400 Seiten komplett umgeschrieben, im letzten Moment vor der Drucklegung. Also so ein Autor ist natürlich des Wahnsinns, und der musste auch alles selber bezahlen, weil das ruinös ist für einen Setzer. Aber das ist eine große Unruhe, die auch den Texten mitgegeben wird. Und in der Unruhe sieht man natürlich auch so ein bisschen die Zeit, die so vibriert, dass man also nichts darf mehr in Stein gemeißelt sein. Alles ist irgendwie so, dass ich im letzten Moment noch was austauschen kann oder ein Nicht einfügen kann.
Aber eben nochmals, Marcel Proust liefert dann einen in dem Sinne hermetischen, zwar neuen, umgeschriebenen Text ab, der den alten ersetzt. Hier in diesem Fall haben wir es aber zu tun eben mit diesen Autokorrekturen, mit diesen sichtbaren Korrekturen. Und hier nochmal die Frage eben, da muss ja eben auch eine personale, eine individuelle Voraussetzung, ein Willen, ein Wunsch da sein, das eben so zu machen und nicht anders.
Ja, das kann man sicher bei allen drei Autoren beobachten, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also Robert Walser hat auch Texte teilweise mehrfach publiziert und das dann sehr häufig zum Anlass genommen, das nochmal komplett umzuschreiben. Und da habe ich oft den Eindruck, dass dieses, wie Alexander Honnold schon gesagt hat, dieses Nicht-aus-der-Hand-geben-wollen von Texten dann auch dazu führt, dass sich eben auch das Korrekturwesen bis in die fertigen Texte fortsetzt, also dass der Text auch lebendig bleibt. Das macht diese Texte auch sehr interessant. Und das kann man sicher auch bei Franz Kafka beobachten, der überhaupt mit sehr wenigem, das er schreibt, zufrieden ist. Also da ist dann, da fällt sehr vieles dann auch den ganz anderen Korrekturen und Tilgungen, Zerstörungen zum Opfer. Und auch von Robert Musil ist bekannt, dass er viele Kapitel sehr oft umgeschrieben hat. Da ist es zumindest naheliegend anzunehmen, dass das auch etwas mit den performativen, mit diesen inszenierten Korrekturen zu tun hat, die dann im Text stattfinden. Das heißt, ein Verhältnis zum eigenen Text, den nicht erstarren lassen zu wollen. Also eigentlich bei allen drei Autoren gibt es Aussagen, der Sorge darüber, dass ein Text erstarrt, fixiert ist, sich nicht mehr verändern kann, sich nicht mehr der lebendigen Außenwelt anpassen kann. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Wie soll man eine bewegte, lebendige Welt einfangen in eine starre Schrift, die etwas festsetzt, Satz für Satz und Absatz für Absatz und Kapitel für Kapitel? Das kann beängstigend sein. Und für diese Autoren ist das teilweise dann auch wirklich beängstigend. Daraus kann man vielleicht teilweise jetzt auch, das ist dann nicht mehr Literaturwissenschaft, aber das kann man auch psychologisch verstehen, warum solche Manöver vielleicht so beliebt werden bei bestimmten Autoren.
Ich als Leser möchte aber doch eigentlich, ich sage es ein bisschen plakativ, etwas ganz anderes. Ich möchte eine in sich geschlossene, für mich erklärbare, spannende, weitgehende, sich auch möglichst differenzierte und genaue Erzählung, in die ich eintauchen kann. Inwiefern gibt es denn da von Seiten der Leserinnen und Leser trotzdem vielleicht so etwas wie ein Begehren, sich auf solche Texte einzulassen? Oder was ist der Gewinn, den ich davon habe? Was kriege ich da?
Also wenn ich mich auf ein solches Lektüreprojekt einlasse und wenn ich bereit bin, also da muss man viel Bereitschaft mitbringen, sage ich einmal, da muss man vielen verschlungenen Wegen folgen und Umkehr und so weiter in Kauf nehmen. Aber wenn ich mich, und da kann ich wieder hauptsächlich einfach von mir sprechen, wenn ich mich darauf einlasse, dann, um das nochmal ans Genauigkeitsthema anzubinden, dann lerne ich etwas darüber, wie Texte eigentlich funktionieren. Und das ist etwas, das mich sehr interessiert. Wie funktionieren die Texte? Wie thematisieren sich diese Texte selbst? Denn das ist eigentlich, was passiert. Wenn der Text sich selbst korrigiert, dann greift der Text bzw. eine Erzählinstanz oder wenn man so will, der Autor in den Text ein und sagt, wie ist das überhaupt gebaut? Und da, also bei Walser kommen dann auch Rückfragen zum Beispiel an die Leserschaft. Ja, glaubst du mir das, Leser? Steht da plötzlich, wenn ich sowas behaupte. Und da dieser Dialog, in den man eigentlich treten kann mit einem Autor, ist für mich etwas sehr Spannendes. Einerseits als Literaturwissenschaftler, aber durchaus auch einfach als Leser. Also wenn ich ein bisschen, natürlich man darf das nicht zu wörtlich verstehen, in die Werkstatt schauen kann, nicht im Sinne der Manuskripte, sondern wenn mich ein Autor teilhaben lässt an der Textkonstitution mit diesen performativen Manövern, hat das durchaus etwas sehr Spannendes. Also ich kann das empfehlen. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend am Anfang, aber es lohnt sich.
Ein bisschen wie Achterbahnfahren von Zeit zu Zeit, kann ich mir vorstellen.
Ja, wenn man mal drin sitzt, dann
genau, macht Spaß. Einfach mal einsteigen.
Ja, Literatur darf ja auch ihre Zeit ein bisschen voraus sein. Und im Grunde, was wir da sehen in der Literatur moderne, ist eine Vorwegnahme des multitaskingfähigen Lesers oder der multitaskingfähigen Leserin. Ich sage, weißt du was, wenn du anfängst, die Marquesa ging um 5 Uhr nachmittags aus, dann kenne ich deine Geschichte schon, das können wir abkürzen. Ja? Ich weiß, was du erzählen willst. Und das dann wieder aus dem Gleis zu werfen und zu sagen, ja, aber deine Einwände kenne ich auch schon, lieber Leser. Ich als Autor bin doch noch mal einen Schritt schlauer, mache sie, baue die nächste Schikane ein und so weiter. Das ist so ein Ping-Pong hin und her. Und es steigen auf beiden Seiten in guter Schachpartie eigentlich die Komplexitätserwartungen. Und man hat, indem man eine Geschichte hört, sozusagen die anderen nicht abgebogenen Geschichten, die man dann mitlaufen lässt geistig und schaut auf mehrere dieser Stränge gleichzeitig, hat dann irgendwie so ein ausfranzendes Gewirr. Und da würden eben sehr viele Autoren in der Moderne sagen, ja, das entspricht doch viel mehr dem, was wir so täglich absolvieren, als die einfach strukturierte Geschichte, man kommt von A nach B und macht dort C und damit haben wir es dann. Also diese Faden der Erzählung, wie das bei Musil heißt, ist, sei es in der Großstadt oder in den Patchwork-Biografien der Moderne, ist eben kein Faden mehr, sondern ein Knäuel. Und desto mehr knäuelt sich da auch die Literatur und stresst ihre Leser natürlich auch ein bisschen dabei.
Also wenn ich auch was sagen darf, wenn das okay ist.
Unbedingt, ja.
Also ich finde das einen guten Punkt mit dem Schachspieler, weil Pascal hat das ja schon angesprochen, dass diese Korrekturen irgendwie zwischen einem eher spielerischen Pol und einem auch zerstörerischen navigieren. Also man kann das als interessante Sprachspiele lesen und dann auch als Schachspiel fast damit mitziehen und muss sich engagieren. Und vielleicht die andere Reaktion ist, dass man da eher das Abbauen des Textes, den Verlust der Geschichte oder die Zerstörung eines Narrativs nur noch sieht. Und das ist vielleicht die Herangehensweise, die hier eher auf den spielerischen und schachspielenden Pol wieder zurückgeholt werden muss, damit man diese Texte auch genießen kann in irgendeiner Form.
Wenn Texte sich selber korrigieren, in der Episode 6 von Medien der Genauigkeit. Mit Lukas Knirzinger, mit Pascal Noirjean und mit Alexander Honnold, alle drei an der Professur für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Basel und in der Moderation von Christoph Keller. Das bereits angesprochene Projekt zu den Selbstdokumentationen ist dann Thema der nächsten Folge. Wie spielt das Dokumentarische hinein ins Schreiben? Dranbleiben, ohne Korrekturmodus. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für Neuere Kunstgeschichte, für Neuere Deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit, www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.